NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Beate Zschäpe ist heute zu lebenslanger Haft verurteilt worden mit besonderer Schwere der Schuld. Damit ist das Gerichtsverfahren gegen den NSU zu Ende gegangen. Dazu auch unser Kommentar. Der NATO-Gipfel hat begonnen und prompt mit einem Eklat. Donald Trump hat behauptet, Deutschland sei unter der Kontrolle Russlands. Nordrhein-Westfalen kehrt zum Abitur nach 13 Jahren zurück. Ein abgeschobener Afghane hat offensichtlich in Kabul Selbstmord begangen. Und wir blicken auf das Halbfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft England gegen Kroatien heute Abend. Es ist wohl lange kein Gerichtsurteil mehr mit solcher Spannung erwartet worden wie das im NSU-Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte. Unter anderem deshalb, weil es ein Indizienprozess war, der da 430 Tage lang verhandelt wurde. Nun haben die Richter also verkündet, lebenslange Haft für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wegen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung. Und da sie ihr besondere Schwere der Schuld anlasten, wird die Strafe vermutlich auch nicht nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Von den Mitangeklagten bekam Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben 10 Jahre Haft für Beihilfe zum Mord. Holger G. wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt, André E. zu 2,5 Jahren und Carsten S. zu 3 Jahren Jugendstrafe. Aus München, Lisa Weiß.
Wohl zum letzten Mal wurden Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben mit Blaulicht und Sirene vom Oberlandesgericht zurück in ihre Zellen gebracht. Nach über 5 Jahren ist der NSU-Prozess jetzt wirklich zu Ende. Und einer durfte als freier Mann das Gericht verlassen, André E. Er wurde wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, aber nicht wegen Beihilfe zum versuchten Mord. Deshalb blieb die Strafe weit unter den Forderungen der Bundesanwaltschaft. Und das bedeutet, sagt Gerichtssprecher Florian Gliwitzki,
am Ende der Urteilsbegründung wurden die beiden Haftbefehle gegen die Hauptangeklagte und Ralf W. aufrechterhalten und der Haftbefehl gegen André E. aufgehoben.
Zuschauer, die der rechten Szene angehören, jubelten daraufhin im Gerichtssaal. Unruhe breitete sich aus. Nebenklageanwalt Mehmet Daimergüler kann die sofortige Freilassung von André E. nicht verstehen.
Dass man ihn hier heute sozusagen noch im Saal entlässt, ist ein Signal an die Nazi-Szene, wonach es sich lohnt zu schweigen. Ja, und genauso ist es ja auch aufgenommen worden vom Publikum, dem Nazi-Publikum oben, die da herumapplaudierten.
Er denkt darüber nach, Revision einzulegen. Die Anwälte von Beate Zschäpe sind sich da schon sicher. Der Fall dürfte also vor dem Bundesgerichtshof landen. Denn dass der Senat unter anderem die Mittäterschaft von Beate Zschäpe bei den NSU-Morden festgestellt hat, dass Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, dass zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, das alles will Anwalt Matthias Grasel nicht so einfach akzeptieren.
Da ich das Urteil für falsch halte, werde ich selbstverständlich Revision einlegen. Da Frau Zschäpe nach meiner Auffassung hier als Stellvertreterin für etwas verurteilt wurde, was sie selbst weder gewollt noch getan hat. Und der Bundesgerichtshof wird dieses fehlerhafte Urteil aufheben.
Bundesanwalt Herbert Diemer ist mit dem Urteil dagegen zufrieden. Schließlich sei der Senat in allen wesentlichen Punkten der Anklage gefolgt.
Soweit er in den Rechtsfolgen abgewichen ist, ist das nicht von so zentraler Bedeutung für uns. Was den Angeklagten E anbelangt und die Beurteilung des Angeklagten E, werden wir uns die Begründung des Vorsitzenden jetzt noch einmal auf der Zunge zergehen lassen und dann entscheiden, ob wir Rechtsmittel einlegen.
Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl folgte auch in einem anderen Punkt der Anklage. Immer wieder ließ er durchblicken, dass für ihn der NSU nur aus 3 Personen bestand. Aus Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Das sehen viele Nebenkläger anders. Deshalb und auch wegen des in ihren Augen milden Urteils gegen Ralf Wohlleben und eben André E. sind viele Nebenkläger verärgert. Und auch einige der Menschen, die an den Kundgebungen vor dem Gericht teilnahmen, forderten weitere Aufklärung. Es kam zu kleineren Zusammenstößen mit der Polizei. Der Protest dürfte weitergehen.
Aus München war das Lisa Weiß. Das Urteil im NSU-Prozess ist also noch nicht rechtskräftig. Wir haben es gerade gehört. Beate Zschäpes Pflichtverteidiger Wolfgang Heer hat ja bereits angekündigt, dass er Revision einlegen werde. Und auch Nebenklagevertreter Mehmet Daimergüler will möglicherweise in die nächste Instanz gehen. Und zwar wegen des Strafmaßes gegen 2 Mitangeklagte, weil er das für zu milde hält. Welche Bedeutung das Urteil nun für die Angehörigen der Opfer hat, das hat Michael Westerhoff zusammengetragen.
Ein kleiner grauer Gedenkstein erinnert in der Dortmunder Nordstadt an Mehmet Kubaschik. Ermordet von rechtsextremen Gewalttätern, steht auf der Tafel, die an den Kioskbesitzer erinnert, der 2006 Opfer des NSU wurde. Dass Beate Zschäpe nun lebenslang in Haft muss, tröstet die meist türkischstämmigen Anwohner nicht. Sie hätten sich ein wesentlich härteres Urteil gewünscht.
Also wenn ich ein Richter wäre, dann hätte ich lebenslang für immer gegeben. Also für mich ist das schon ein mildes Urteil, sage ich mal so, wenn sie nach 15 Jahren entlassen würde.
Auch in Köln auf der Kolbstraße wurden Menschen Opfer des NSU. Vor 14 Jahren explodierte hier eine Nagelbombe, die 22 Menschen verletzte und zahlreiche Geschäfte komplett zerstörte. Genugtuung, dass es nach 5 Jahren Prozess endlich ein Urteil gegen Zschäpe gibt.
Das ist eigentlich halbe Gerechtigkeit. Das wird ja den Opfern nicht unbedingt viel bringen, aber zumindest ein bisschen Zufriedenheit über das Strafmaß.
Zufrieden sind die Anwohner mit dem Prozessverlauf trotzdem nicht. Genauso wie in Dortmund, Hamburg und Rostock, wo der NSU mordete. Zu viele Fragen sind für sie noch offen. Mithat Özdemir aus der Kölner Kolbstraße erinnert an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die eine lückenlose Aufklärung versprochen hatte.
Es ist nichts da geschehen. Wer sind die Hintermänner? Sollen wir jetzt nächste viel Angst haben, noch mehr Angst haben?
Mustafa Turgut aus Rostock stellt sich dieselben Fragen. Sein Bruder wurde vom NSU ermordet. Warum? Das versteht er bis heute nicht. Auch in Dortmund gibt es mehr Fragen als Antworten. Warum wurde ausgerechnet Kioskbesitzer Mehmet Kubaschik Opfer des NSU? Inwiefern ist die Dortmunder Neonazi-Szene möglicherweise in den Mord verstrickt? Die Tochter des Opfers, Gamze Kubaschik, fordert auch nach dem Urteil weitere Ermittlungen.
Das Kapitel ist für mich natürlich nicht abgeschlossen, weil ich noch so viele offene Fragen für mich habe. Ich kann nicht nach vorne blicken.
Während die Angehörigen an Polizei und Verfassungsschutz zweifeln, beruhigt NRW-Innenminister Herbert Reul. Politik, Polizei und Verfassungsschutz hätten aus den NSU-Morden gelernt.
Es ist ja in den letzten 5 Jahren wahnsinnig viel verändert worden. Nicht auf einem Auge blind sein. Die Kompetenzen haben sich verändert. Die Aufsicht über Verfassungsschutz hat sich verändert.
Worte, die viele Betroffene nicht glauben wollen. Das Bündnis, kein Schlussstrich, ruft deshalb heute deutschlandweit zu Demonstrationen auf. Der Zusammenschluss vornehmlich linker Gruppen fordert weitere Ermittlungen in der rechtsextremen Szene. Mit dem Urteil gegen Zschäpe könne kein Schlussstrich unter das Kapitel NSU gezogen werden. Dafür will das Bündnis heute Abend unter anderem in Hamburg, Köln, Dortmund und Hannover auf die Straße gehen.
Ein Beitrag war das von Michael Westerhoff. Das politische Berlin hat natürlich auch prompt auf das Urteil im NSU-Prozess reagiert. Und der Tenor ist der gleiche, wie wir ihn eben im Beitrag gehört haben, nämlich kein Schlussstrich oder kein Schlusspunkt dürfe es sein. So schrieben es etwa Justizminister Heiko Maas und Innenminister Horst Seehofer. Viele Oppositionspolitiker dagegen, die haben darüber hinaus gefordert, es müsse weiter aufgeklärt werden. Und zum Beispiel auch die Rolle des Verfassungsschutzes. Die müsse noch mal genauer beleuchtet werden. Das Urteil und die vielfältigen Reaktionen kommentiert Tim Aßmann.
Es schien sie nicht zu überraschen. Dass das Gericht an ihrer Legende von der fremdbestimmten Mitläuferin, die nichts vorher wusste und das Morden und Bomben nicht wollte, mindestens massive Zweifel hatte, musste Beate Zschäpe schon vor dem Urteilsspruch ahnen. Nun ist klar, das Gericht glaubt ihr kein Wort. Der Schuldspruch gegen Zschäpe ist die logische Konsequenz aus der Beweisaufnahme. Auf Basis von Indizien hat das Gericht entschieden, dass die Frau, die mehr als 13 Jahre mit den Rechtsterroristen Mundlos und Böhnert im Untergrund lebte, Mittäterin an den Bluttaten der Terrorzelle ist. Beate Zschäpes Version machte auch für das Gericht keinen Sinn. Wenn sie die Morde verabscheute, wie sie behauptet, warum verschickte sie dann am Ende die Bekenner-DVDs? Nur einer der Widersprüche, die Zschäpe nicht aufklären konnte – und die ihr nun zum Verhängnis wurden. Das Gericht sieht einen essentiellen Tatbeitrag der Hauptangeklagten, und das ist nachvollziehbar. Es war Beate Zschäpe, die der Terrorzelle nach außen den Anstrich der Normalität verpasste. Sie tarnte ab, sie legendierte und am Ende zündete sie die Wohnung an, im offenkundigen Bemühen, Beweise zu vernichten. Der Bundesgerichtshof wird das Münchner Urteil gegen Zschäpe überprüfen. Sie sollte allerdings nicht zu große Hoffnungen in die Überprüfung setzen. Das Münchner Gericht hat sich die Entscheidung gut überlegt. Die Beweisaufnahme war akribisch. Es galt aufzuklären, was angeklagt war. Diesem Auftrag ist der Senat um den Vorsitzenden Richter Götzl umfänglich nachgekommen. Dass am Ende offene Fragen bleiben, ist dem Gericht nicht vorzuwerfen. Sein Auftrag war durch die Anklageschrift klar vorgegeben. Das Aufklärungsversprechen, das die Kanzlerin den Opferangehörigen gab, das Gericht hat seinen Anteil an der Erfüllung geleistet. Dennoch ist die tiefe Enttäuschung der Familien der NSU-Opfer nachvollziehbar, denn nicht immer in der Beweisaufnahme hatte man den Eindruck, dass die staatlichen Institutionen wirklich alles taten, um aufzuklären. In Erinnerung bleiben Verfassungsschützer, die mit äußerst eingeschränkten Aussagegenehmigungen im Zeugenstand Platz nahmen oder sich in einem Fall im Gerichtssaal weigerten, Akten zu übergeben. Die Rolle des Verfassungsschutzes ist nur eine offene Frage, die die Opferfamilien umtreibt. Ungeklärt außerdem, halfen örtliche Neonazis den Mordschützen Mundlos und Böhnert bei der Opferauswahl? Bestand der NSU wirklich nur aus 3 Mitgliedern? Das Gericht hat sich nun in der Urteilsbegründung festgelegt. Immer wieder war vom Trio die Rede, davon, dass Mundlos, Böhnert und Schäpe alleine handelten und entschieden. Dass das die Opferangehörigen empört, ist nachvollziehbar. Sie haben Anspruch auf Antworten. Der NSU-Prozess konnte sie nur zum Teil geben. Die Aufklärungsarbeit ist noch nicht abgeschlossen.
Das Urteil im NSU-Prozess kommentierte Tim Aßmann im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. In Brüssel hat der NATO-Gipfel begonnen und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vorher diesen optimistisch klingenden Ausblick gewagt.
Ich freue mich auf den NATO-Gipfel und rechne allerdings auch mit kontroversen Diskussionen. Der Gipfel ist gut vorbereitet, aber in den Diskussionen werden wir sicherlich auch unterschiedliche Positionen haben.
Das sagt die Bundeskanzlerin oder das hat sie vorher gesagt. Und das klingt etwas verwunderlich, denn viele Teilnehmer hatten mit banger Erwartung auf diesen Gipfel geschaut. Und der Grund heißt einmal mehr Donald Trump. Und in der Tat, es hat dann auch schon vor Beginn richtig geknallt. Samuel Jakisch in Brüssel. Womit hat denn der US-Präsident diesmal provoziert?
Das war in der Tat eine etwas obskure Situation. Und zwar war es das Frühstück, das Donald Trump und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, gemeinsam verabredet hatten. Da saßen die Herren schon alle bei Tisch, bei Toast und Orangensaft. Und bevor der Erste zugreifen konnte, hat sich Donald Trump in Rage geredet und einen ungefähr 5-minütigen Vortrag gehalten. Da ging es darum, dass sich Deutschland abhängig mache von Russland, indem es die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 baue und sich damit zum so wörtlich Gefangenen Russlands machen würde. Russland habe Deutschland unter Kontrolle, wenn es dann um die Energie gehe, und das sei ganz, ganz schlecht. Natürlich sagt Donald Trump sowas auch nicht ohne Hintergedanken, denn die USA sind ja selbst ein Händler von Gas auf dem Weltmarkt, haben da große Fracking-Vorkommen in den USA und wollen dieses Gas loswerden. Aber das hat die Stimmung heute Morgen dann doch sehr unterkühlt, schon bevor das Gipfeltreffen eigentlich losgegangen ist.
Da ist ja Deutschland direkt angesprochen worden. Wie hat denn Angela Merkel reagiert?
Auf ihre gewohnt subtile Art und Weise. Sie hat nämlich verwiesen auf ihre eigene Biografie. Sie ist in der ehemaligen DDR groß geworden und da hat nochmal betont, dass diese Zeiten des sowjetisch besetzten Deutschlands ja zum Glück heute vorbei seien.
Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können.
Eigenständig, nicht in Gefangenschaft. Das war der Konter von Angela Merkel gegenüber diesen Bemerkungen von Donald Trump.
Sie haben schon gesagt, das ist wirklich so eine subtile Merkel-Reaktion. Was sagen denn die anderen NATO-Mitglieder eigentlich, die anderen 28 ziehen oder die anderen 27, wenn man Deutschland und USA abzieht, ziehen die alle an einem Strang?
Eigentlich ja. Das ist ja doch ein, ich sag mal, wiederkehrendes Muster, dass diejenigen, die Donald Trump gegenüberstehen, dann auf einmal merklich zusammenrücken. Das hatten wir bei dem Handelsstreit in der Europäischen Union oder mit der Europäischen Union auch schon beobachten können. Diesmal ist es so, dass tatsächlich die anderen Tagesordnungspunkte außer diese Militärausgaben auch relativ arm an Streit sind. Aber dieses Problem, dass quasi 2% der nationalen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investiert werden sollen, dass dieser Wert nicht erreicht wird, das teilen ja die anderen auch. Es sind nur 4 Staaten inklusive der USA, 4 NATO-Staaten, die dieses Ziel erreichen. Von daher ist zwar Deutschland angesprochen, aber doch alle gemeint.
Gibt es eigentlich andere Streitpunkte außer diesem Militärtag?
Eigentlich nicht. Das ist zumindest die Botschaft, die Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hier mühevoll unters Volk bringt. Denn er hat natürlich große Angst, dass ihm dieser schöne Gipfel um die Ohren fliegt, wenn es zu einem ähnlichen Eklat kommen sollte wie vor einigen Wochen beim G7-Gipfel. Wir haben soeben die Meldung gehört, dass es in der Tat ein Abschlusskommuniqué geben wird, also überhaupt eins. Das ist schon allein ein Erfolg für die NATO. Und darin werden, zumindest wenn wir das mit der Entwurffassung vergleichen, Dinge drinstehen, dass man die eigene Gefechtsbereitschaft erhöhen will, dass man neue Hauptquartiere bauen will in Virginia und auch in Ulm in Baden-Württemberg, dass man Mazedonien anbieten möchte, Beitrittskandidat zu werden und Beitrittsgespräche zu beginnen. All solche Dinge, das sind keine echten Streitpunkte, die standen auch schon seit Wochen auf Arbeitsebene fest. Da endet zumindest für Jens Stoltenberg der Tag deutlich besser, als er heute Morgen begonnen hat.
Samuel Jakisch war das vom NATO-Gipfel aus Brüssel. Nordrhein-Westfalen schafft das Abitur nach 12 Schuljahren wieder ab. Ab dem kommenden Jahr brauchen Schülerinnen und Schüler in der Regel wieder 13 Jahre bis zum Abschluss. Aus Düsseldorf, Leo Flamm.
Die Rolle rückwärts ist beschlossene Sache. Nach Niedersachsen und Bayern kehrt jetzt auch Nordrhein-Westfalen zum Abi nach 9 Jahren als Regelfall zurück. Dazu herrscht im Düsseldorfer Landtag in der Sache so viel Übereinstimmung wie selten. Für die SPD-Opposition kritisierte Schulexperte Jochen Ott die Argumente, die vor gut 10 Jahren zum Turbo-Abi geführt hatten.
Die Politik hat sich damals dem Druck der Wirtschaftsverbände gebeugt und das war ein Fehler. Auch das Argument, wir hätten die ältesten Abiturientinnen und Abiturienten, die jüngsten Rentnerinnen und Rentner. Das war falsch.
Das Turbo-Abi nach 8 Jahren wurde im Land über Jahre weitgehend abgelehnt und nie wirklich akzeptiert. Der landesweite Protest von Elterninitiativen führte sogar zu einer Volksinitiative. Der folgende Volksentscheid scheiterte. Die seit einem Jahr im Amt befindliche FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer machte den Umbau zum Abi nach 9 Jahren zum vorrangigen Projekt.
Mir darf und soll nicht verschwiegen werden, dass es eines finanziellen Kraftaktes bedarf, um die Leitentscheidung für G9 am Gymnasium auch umzusetzen. Wir brauchen zum einen mehr Lehrerinnen und Lehrer für diesen zusätzlichen Jahrgang. Wir brauchen zum anderen aber auch die Schulträger, die dann die zusätzlichen Räume für diesen Jahrgang entsprechend schaffen müssen.
Die Kosten für das neue G9-Abitur sind zunächst mit mehr als 500 Millionen Euro beziffert. Benötigt werden außerdem 2200 zusätzliche Lehrer. Besonderheit ist, die Landesregierung will den Gymnasien eine einmalige Entscheidungsmöglichkeit lassen. Die Schulen, die der neuen Regel nicht folgen wollen, dürfen am Turbo-Abi festhalten. Das ist der Hauptkritikpunkt für die Opposition. Die grüne Schulexpertin Sigrid Behr.
Denn die Option ist ja nur eine Scheinfreiheit. Gymnasien im ländlichen Raum werden die gar nicht so ziehen können, weil es keine Wahlfreiheit dann gibt und keine Wahlmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler, weil das nächste Gymnasium, das dann vielleicht G8 hätte, viel zu weit weg ist.
Die Befürchtung ist darüber hinaus, dass ein Flickenteppich entstehen könnte. Schulministerin Gebauer glaubt dagegen, dass tatsächlich nur ganz wenige Gymnasien beim Turbo-Abi bleiben werden. Das belege auch ihre Umfrage unter Schulleitern.
Wir sollten diejenigen Schulen, die in jahrelanger Arbeit bestmögliche Konzepte für G8 erarbeitet haben und mit diesen auch weiterarbeiten wollen, nicht gegen ihren Willen zu G9 zwingen.
Startpunkt für G9 in Nordrhein-Westfalen ist das nächste Schuljahr, also 2019/20. Und zwar aufwachsend mit den Klassen 5 und 6.
Ein junger Mann aus Afghanistan war vor einer Woche aus Deutschland abgeschoben worden. Und dann hat er sich offenbar in Kabul erhängt. Ausgerechnet einen Tag, nachdem Innenminister Horst Seehofer seinen sogenannten Masterplan Migration präsentiert hatte. Aus Berlin, Horst Kleuser.
Das Unbehagen ist den Sprechern der Bundesregierung deutlich anzumerken. Der 23-Jährige war am 4. Juli gemeinsam mit 68 anderen Asylbewerbern aus Deutschland nach Afghanistan geflogen worden. In der Hauptstadt Kabul lebte er in einer vorübergehenden Unterkunft. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Harald Neimanns, bestätigte die entsprechenden Nachrichten.
In der Tat haben wir heute Morgen von den afghanischen Behörden eine Bestätigung erhalten, dass einer der Passagiere, der auf dem benannten Rückführungsflug war, tot in einer Zwischenunterkunft in Kabul aufgefunden wurde. Nach Auskunft der afghanischen Behörden handelt es sich um Selbstmord.
Vor seiner Abschiebung hatte der Mann nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl 8 Jahre lang in Hamburg gelebt. Er habe 6 Jahre lang in Deutschland als Wächter und in Pizzarestaurants gearbeitet und Steuern bezahlt. Der Afghane war in Deutschland allerdings auch mehrfach und rechtskräftig wegen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt worden. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sprach von einem fürchterlichen Vorfall, der sehr zu bedauern sei, weil
hinter jedem Abgeschobenen ein Mensch steht und auch ein menschliches Schicksal.
Besondere Aufmerksamkeit erregt der Todesfall, weil Bundesinnenminister Seehofer gestern auf genau diesen speziellen Abschiebeflug in seiner Pressekonferenz eingegangen war.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
Dieses Zahlenspiel wurde seit gestern vor allem in den sozialen Medien heftig kritisiert. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt meinte, Abschiebungen eigneten sich nicht für Scherze.
Hamburg hatte jüngst an zwei Straßenabschnitten Dieselfahrverbote verhängt. Dafür hat es Zustimmung, aber auch viel Häme und Kritik kassiert. Nun folgt Stuttgart als zweite Stadt dem Vorbild Hamburgs, denn gerade die Stuttgarter Kessellage sorgt häufig für miese Luft. Anno Knüttgen.
Es war ein hartes Stück Arbeit für die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Monatelang hat sie über Dieselfahrverbote diskutiert. Monatelang hat die CDU versucht, Fahrverbote zu verhindern. Am Ende steht ein Kompromiss. Jüngere Diesel bleiben verschont. Der CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobel ist mit dieser Lösung zufrieden.
Eine Lösung, die mit geringsten Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden ist. Eine Lösung, die die Luft weiter in Stuttgart verbessern wird, eine Lösung, die dem Rechtsstaat gerecht wird.
Denn es war ein Verwaltungsrichter in Stuttgart, der die Landesregierung unter Druck gesetzt hatte. Er verlangte ein Datum für Maßnahmen auch gegen Diesel der Abgasnorm Euro 5. Das betrifft Autos, die bis Herbst 2015 zugelassen wurden. Etwa 180.000 davon fahren in der Region Stuttgart. Und das sollen sie auch nächstes Jahr dürfen, denn die Landesregierung hat das Thema einfach vertagt. Erst wenn die Stickoxidbelastung in Stuttgart auch nächsten Sommer nicht zurückgeht, will die Regierung einen neuen Luftreinhalteplan aufstellen. Der würde ab Anfang 2020 gelten, kündigt Ministerpräsident Winfried Kretschmann an. Und dann wäre auch für Euro 5 Dieselschluss.
Wobei jetzt schon klar ist, dass nachgerüstete Fahrzeuge von vornherein ausgenommen sind, um zum Beispiel Druck auf die ausländischen Hersteller zu machen, dass sie ihre Fahrzeuge auch nachrüsten.
Die deutschen Hersteller haben zwar Software-Nachrüstungen versprochen, passiert ist bislang aber wenig. Damit die Luft in Stuttgart trotzdem besser wird, setzt die Landesregierung noch auf andere Maßnahmen. Schon ab Januar 2019 gibt es Fahrverbote für Diesel der Abgasnormen Euro 3 und 4. Das stand schon länger fest. Es geht um etwa 70.000 Autos, die vor 2011 zugelassen wurden, wobei es Ausnahmen geben wird. Für Handwerker, für Lieferanten und für Autobesitzer aus Stuttgart gibt es eine Schonfrist bis April. Im Gegenzug sollen Handwerker sich verpflichten, ihre Fahrzeugflotten allmählich zu erneuern. Und die Landesregierung will investieren. Geplant sind über 100 Millionen Euro aus der Landeskasse und ca. 300 Millionen Euro Bundeszuschüsse. Etwa für günstigere Tarife im öffentlichen Nahverkehr, für Expressbusse, für Umgehungsstraßen, für Straßenbeläge, die Stickoxid binden sollen und für riesige Luftfilteranlagen, die allerdings noch nicht richtig erprobt sind.
In Thailand gibt es weiterhin nur ein großes Thema, die Rettung der Jungen und ihres Fußballtrainers aus der überfluteten Höhle. Und auch wenn es den Jungs jetzt körperlich vergleichsweise gut geht, noch weiß niemand, welche psychischen Folgen die Erlebnisse möglicherweise haben könnten. Holger Senzel berichtet.
Die Pumpen laufen noch in der Tham Luang-Höhle bei Chiang Rai und spucken schmutzig braunes Wasser aus. Taucheranzüge hängen zum Trocknen neben den Atemgeräten an einer Leine. Silberfarbene Pressluftflaschen stehen in Reihe und Glied zum Abtransport bereit. Aufräumen nach dem Wunder von Thailand. Das ganze Land feiert seine Helden. Die tapferen Navy Seals, die in einer riskanten Mission 12 Jugendfußballer und ihren Trainer gerettet haben.
Danke, 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 dass ihr die Jungen da herausgeholt habt. Ich bin so stolz auf euch. Auch auf den Navy-Taucher, der sein Leben geopfert hat.
Die Geschichte hat viele Helden. Auch die Jungen selbst, 11 bis 16 Jahre alt, die zwei Wochen in einer dunklen, feuchtkalten Höhle ausharrten, nicht wussten, ob und wann sie befreit werden und noch ihren verzweifelten Eltern in Briefen Mut zusprachen, die draußen im strömenden Monsunregen warteten. Und am Ende durch stockfinstere, enge, wassergefüllte Gänge mit scharfkantigen Schieferwänden nach oben tauchten. Viele Experten hatten dies für unmöglich gehalten und zum Abwarten geraten. Und auch der dänische Marinetaucher Ivan Karadzic war schwer beeindruckt.
Die Jungs haben etwas geschafft, das kein Kind je zuvor geschafft hat. Die sind ja teilweise erst 11. Die mussten dadurch die Stockfinsternis tauchen. Wir Taucher hatten daher große Angst, dass sie in Panik geraten. Wenn ein Teil der Ausrüstung versagt, hast du ein Backup, bist ausgebildet, damit umzugehen. Aber Menschen sind nicht kalkulierbar. Da gibt es keinen Plan B. Es ist unfassbar, wie cool diese Kids waren. Unglaublich starke Kinder.
Incredibly strong kids. Unbelievable, almost.
Viel hätte schiefgehen können bei diesem Einsatz. Und neben der professionellen Zusammenarbeit von Tauchern aus vielen Ländern war sicher auch eine gehörige Portion Glück dabei. Für den dänischen Taucher Karadzic, wie für seine Kollegen, von Anfang an eine gewaltige Herausforderung, auch psychisch. Er war bei dem Team, das die jungen Männer 10 Tage nach ihrem Verschwinden entdeckte.
I was very scared.
Ich hatte große Angst, als wir sie entdeckten, dass wir nur noch Leichen finden. Du kannst ja nichts sehen da unten. Aber als ich dann sah, dass sie lebten und atmeten, Mann, das fühlte sich gut an.
It felt very good. It felt very good. Yeah.
Alle 13 Geretteten sind derzeit im Krankenhaus von Chiang Rai zur Beobachtung, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Ihre Eltern dürfen sie vorerst nur durch Glasscheiben sehen. Das geschwächte Immunsystem soll vor Keimen geschützt werden. Die Jungs und ihr Trainer waren unterkühlt, sie sind geschwächt und unterernährt, aber alles in allem in guter Verfassung. Vor allem mental haben sie das Drama erstaunlich gut überstanden.
Holger Senzel berichtete. Und nur ein großes Thema, das gibt es auch in Frankreich, nämlich Les Bleus, die Blauen, die sind ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gekommen gestern Abend. Und darum hat auch Staatspräsident Emmanuel Macron gestern nach dem 1:0 über Belgien auf Twitter gleich gejubelt. Und hunderttausende Franzosen haben in der vergangenen Nacht euphorisch in Paris und ich glaube auch in allen anderen Städten gefeiert. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Über 19 Millionen an den Fernsehbildschirmen, hunderttausende auf den Straßen. Alle fiers d'être bleu, stolz auf diese Mannschaft, die es nach Moskau ins WM-Finale geschafft hat. Es ist fast wie vor 20 Jahren. Ihr seid die besten Jungs, die allerbesten. Wir sind fast am Ziel. Der große Traum der Truppe von Didier Deschamps, er ist zum Greifen nah. Aber Vorsicht, mahnt Manuel Amoros, französischer Ex-Nationalspieler. Es ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch eine Stufe nehmen. Sie ist hoch. Machen wir nicht denselben Fehler wie vor 2 Jahren. Denn vor 2 Jahren stand Frankreich auch im Finale. Bei der EM im eigenen Land verloren Les Bleus gegen Außenseiter Portugal. Nur steht heute eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Jünger, hungriger, mit einem knochenharten Verteidiger Samuel Umtiti, dem sein Kollege Benjamin Mondi in der Kabine nach dem gewonnenen Halbfinale eine richtige Liebeserklärung machte. Er ist schön, er ist schnell, er hat ein Tor geschossen, er ist der Mann des Spiels, er ist süß, er ist reich, er ist schön. Der Gegner vom Sonntag, Kroatien oder England, ist eigentlich egal. Nur natürlich würde man in Frankreich lieber gegen die Engländer spielen. Was für ein Showdown.
Ja, Erfolg macht sexy, sagt man dazu, glaube ich. Barbara Kostolnik war das aus Paris. Ja, und wir schalten natürlich auch noch nach Russland zur Fußball-Weltmeisterschaft. Andrea Otto ist auch heute unsere Sportreporterin. Und um 20 Uhr ist ja der Anpfiff fürs zweite Halbfinalspiel Kroatien gegen England in Moskau. Andrea Otto, wer ist denn für Sie der Favorit?
Ja, die Franzosen haben es ja gerade schon gesagt, sie hätten gern die Engländer. Ich sehe da auch einen leichten Vorteil für England. Das ist eine junge, sympathische Mannschaft, der man gar nicht zugetraut hätte, dass sie schon so weit kommt. Die aber mit diesem, ja, eben jungen, sympathischen Hurra-Fußball es dann doch geschafft hat und mit ungewöhnlichen Trainingsmethoden. Ja, wenn wir dann das Einhorn-Wettrennen im Schwimmbad denken mit den aufblasbaren Einhörnern oder mit die Gummihuhn-Show im letzten Training. Also da lassen sich die Trainer doch was einfallen, dass das Teambuilding funktioniert und das tut's. Und wir haben noch 2 Dinge über die Engländer gelernt. Überraschenderweise können sie jetzt Elfmeter schießen, das Ergebnis harter Arbeit. Und sie haben plötzlich einen guten Torhüter, haben sie auch seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt.
Ich habe aber von vielen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch gehört, dass Kroatien auch noch eine ganz besondere Art hat, gut zusammenzuspielen und dass das schon eine sehr spezielle Mannschaft sei.
Ja, das stimmt. Die haben vor allem große Namen auch mit drin. Nicht so die richtig großen Stars, wie wir das bei Neymar oder so erleben, aber auch große Namen mit Modric und Rakitic natürlich. Und die haben, das stimmt, so eine perfekte Mischung im Team. Ja, die haben eisenharte Abwehrspieler hinten, da geht so schnell nichts vorbei. Dann im Mittelfeld Strategen, eben Modric und Rakitic. Und dazu haben sie vorne einen Torjäger, zum Beispiel wie Mandzukic. Und der Torwart der Kroaten, der ist auch schon so halb zum Elfmeterhelden hier geworden. Also die sind schon auch ein sehr kompaktes Team, das stimmt.
Belgien war ja gestern der Außenseiter, die haben es dann leider nicht geschafft. Heute ist Kroatien eigentlich so ein bisschen der Außenseiter im Halbfinale. Was würde es denn bedeuten, wenn die das jetzt schaffen, ins Finale zu kommen?
Ja, für das Land wäre das natürlich ein Riesenerfolg. Man sieht das ja auch schon. In Kroatien haben heute die ganzen Supermärkte zu. Theater haben Vorstellungen abgesagt. Die Trikots im ganzen Land sind ausverkauft. Die Kroaten fiebern alle mit, weil dieses zerrissene Land, das so viel mitgemacht hat in den letzten Jahren, da ist natürlich diese Identifizierung mit der Mannschaft ganz besonders groß und es wäre ein Riesenerfolg. Vor 20 Jahren haben sie mal Platz 3 bei der WM geschafft. Vor 2 Jahren bei der EM sind sie im Achtelfinale rausgeflogen. Da hat sich das schon angedeutet, dieser Erfolg. Also für die wäre es natürlich heute ganz, ganz groß.
Ganz kurze letzte Frage. Wie ist die Stimmung in Moskau vorm Spiel?
Sehr gut. Viele Kroaten, ein bisschen weniger Engländer und tatsächlich noch deutsche Trikots, die unterwegs sind. Und am lautesten sind die Kroaten. Die stimmen sich seit heute Mittag ein.
Andrea Otto war das von der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau. Vielen Dank. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.